Na gut, also wie man das macht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann ja nicht nur beschreiben, wie ich das gemacht habe. Vielleicht war ich dann doch nochmal dankbar über meine juristische Ausbildung. Also da schreibt man doch sehr viel. Ich habe immer gern und viel geschrieben.
Mittelstandswerk Podcast. Der Podcast aus dem Mittelstand für den Mittelstand. Folge 21. Heute mit Jurist und Autor Maximilian Wülfing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mittelstandswerk Podcast, dem Podcast aus dem Mittelstand für den Mittelstand. Und heute habe ich einen Gast aus meiner Nachbarschaft. Heute ist Maximilian Wülfing bei mir zu Gast. Maximilian ist Jurist und Autor. Herzlich willkommen, lieber Max.
Ja, vielen Dank, Daniel. Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Max, ich habe es gerade schon eingangs gesagt, du bist Jurist und du bist Autor. Das sind natürlich Dinge, du schreibst keine Bücher aus der Juristerei sozusagen. Erzähl doch gerne mal ein bisschen zu dir, was dich hierhin verschlagen hat und wer du bist und mit wem wir es zu tun haben.
Ja, also erstmal, was mich hier nach Uedem verschlagen hat, ist eigentlich meine Frau, die hier aus der weiteren Umgebung kommt. Ich bin eigentlich Berliner, seit 74 in Berlin geboren und bin dann 1994 viele Stationen, Heidelberg, Hamburg, Bonn, USA, Hamburg zurück, irgendwann nach Uedem gekommen, weil wir hier, oder meine Frau einen landwirtschaftlichen Betrieb hat. Ich habe immer, wollte immer in der Wirtschaft arbeiten. Das war immer als Berliner Beamtenkind mein großer Traum, die breite Wirtschaft in Westdeutschland. Und habe Jura studiert in Heidelberg und Bonn. Und zweites Staatsexamen gemacht, einen Master gemacht, wollte aber nie in der Großkanzlei arbeiten oder in der Kanzlei und habe dann im deutschen Mittelstand, also nach einer kleinen Station in der Beratung im deutschen Mittelstand angefangen, im Maschinenbauunternehmen und habe da sehr lange gearbeitet, 15, 18 Jahre, glaube ich, bei einer Firma.
Ja. Das ist ja, also du hast es gerade so beiläufig gesagt, das ist ja schon viele Standorte, die du sozusagen bereist hast, bist dann nach den Metropolen ins beschauliche Uedem. Für alle, die es nicht wissen, ist im Kreis Kleve und für alle, die Kleve nicht kennen, das ist in der Nähe von Düsseldorf gekommen. So, das ist ja schon ein großer Unterschied irgendwie aus der Metropole Berlin, Hamburg und jetzt hier.
Ja, wahrscheinlich ist das ein großer Unterschied. Ich habe das eigentlich nie so empfunden. Also ich bin 2001 hier hingezogen und ich finde, hier ist man nah genug an vielen Metropolen. Man hat eigentlich sogar mehr Verbindung ins nahe europäische Ausland, gerade nach Holland. Also da ist es ja oft so, so schöne große Städte auch daher. Also ich habe jetzt Berlin nie so wirklich vermisst. Außerdem in 5 Stunden ist man in Berlin. Das kann man auch ein paar Mal im Jahr schaffen.
Ja, spannend. Lass uns darüber reden. Du hast gerade gesagt, du warst lange bei einer Firma, beim Maschinenbauunternehmen im Mittelstand, also passend zu unserem Podcast. Wenn man sich jetzt ein bisschen mehr mit dir beschäftigt, beziehungsweise dich ein bisschen kennt, dann warst du ja schon in dem Bereich, der, ich nenne es mal zukunftstauglich war. Erzähl doch gerne, was hast du dort gemacht? Was war so deine Aufgabe?
Ja, es war ein kleiner, wirklich ein sehr unbekannter, kleiner Hidden Champion, mit so 250 Mitarbeitern im Schnitt ein Armaturenhersteller. Ich habe da als im kaufmännischen Bereich angefangen, als Assistent der Geschäftsleitung und bin dann relativ zügig ins Controlling gewechselt. Es gab viele Eigentümerwechsel, eine Private Equity Gesellschaft nach der anderen hat sich da um das Unternehmen gerissen. Es gab wirklich alle 3 Jahre einen Eigentümerwechsel und irgendwann bin ich dann im Vertrieb gelandet und habe da 6 Jahre den Vertrieb geleitet, internationaler Vertrieb, hauptsächlich in Asien, Nordamerika. Da waren auch das Hauptgeschäft. Mhm. Petrochemie und auch Raffinerien. Da haben wir halt das nötige Equipment dahin verkauft.
Okay, das heißt, wenn wir an Armaturen denken, denken wir nicht an das, was wir in unseren Badezimmern hängen haben, sondern hochspezifische
Armaturen. Genau, so ganz Spezialarmaturen, Sonderfertigung, Projektgeschäft. Ja. Genau.
Okay. Und das hast du dann bis zuletzt quasi auch gemacht, oder?
Der Eigentümer hat, sozusagen der letzte und jetzige Eigentümer, ein englischer Maschinenbaukonzern, hat das übernommen. Und ich bin die letzten Jahre jetzt dort in den Bereich Geschäftsentwicklung, sozusagen in die Zentrale gegangen und habe da im Business Development, im Bereich Dekarbonisierungstechnologien nach neuen Mittelständlern gesucht in Deutschland, die an Dekarbonisierungstechnologien arbeiten, und habe geschaut, ob da was dabei ist.
Das heißt, du hast im Prinzip Unternehmen gesucht, die kaufbar sind sozusagen, ob sie es schon wissen oder nicht, wenn du
mit denen. Absolut, das ist ja immer der Traum vieler Investoren, vor allem aus dem Ausland, dass hier eine profitable Familiengesellschaft mit einem ganz spannenden Geschäftsmodell bereit ist, sozusagen zu verkaufen. Kommt dann doch nicht so häufig vor, gerade wenn man in so einem ganz spezifischen Bereich sucht. Mhm. Und das war ein bisschen, das hat auch nicht besonders gut geklappt, muss ich sagen. Also, okay. Das war einfach, das ist halt ein Geschäftsfeld, wo unglaublich viel los ist, aber dass eben sehr wenig große, also etabliertere, ältere Gesellschaften schon sind, die da arbeiten. Sondern das waren eher so Start-ups, und das war meinem Arbeitgeber oft zu riskant. Deshalb okay. Haben wir da eigentlich, haben wir nicht so viel gemacht, wie ich es mir eigentlich erhofft hatte.
Okay. Und willst du ein Beispiel sagen? Also Dekarbonisierung ist ja alles, was, ich sag mal, CO2 reduzierend ist im Prinzip. Gibt es da so 3, 4, wo du sagst, wir müssen ja nicht über Namen sprechen, aber wo du sagst, so die und die Technologien waren besonders spannend, weil das ist ja ein total interessantes Themenbefeld.
Ja, also ich fand spannend fand ich halt das Thema Großwärmepumpen für die Industrie. Mhm. Dann vor, gut, das ist jetzt auch schon 3, 4 Jahre her, natürlich große mobile Batteriespeicher, über die heute natürlich jeder redet. Das war damals noch ein bisschen spannender, aber auch Technologien zum Transport und langfristigen Speicherung von CO2. Mhm. Also Thema CO2, Pipeline, Armaturen oder Verpressung von CO2. Das waren so ein bisschen die Felder, in denen wir uns umgeschaut haben.
Mhm. Und wie stelle ich mir das vor? Jetzt hast du ja eben gesagt, du bist Jurist von Hause aus, also Volljurist, das heißt, alles deutet darauf hin, Anwalt zu werden. Du bist es nicht geworden. Und am Ende landest du in einem Themenfeld, was, und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, in meiner Welt so gar nichts mit der Juristerei zu tun hat. Natürlich Kaufverträge und so sehe ich das wieder. Aber wie kommt das, und vor allem, wie gehst du dann vor? Das heißt, hast du Google und sagst, ich suche Startups, oder wie darf ich mir sowas vorstellen?
Ja gut, ich habe ja, wenn man schon so lange in einer Branche, in einem Unternehmen tätig ist, dann läuft das vielleicht weniger über das Thema Erfahrung, Juristerei. Damit hatte ich eigentlich früh abgeschlossen. Da geht es ums Netzwerken, um die Kontakte zu anderen Unternehmen, zu Beratern, Messen, also eigentlich das, was du auch kennst in deiner Branche, dass man eben sucht und spricht, mhm, und irgendwann findet man. Also das ist, das war für mich jetzt eher das Thema Netzwerken, aber auch die Zusammenarbeit mit den Ingenieuren und denjenigen, die sich halt in solchen Themenfeldern auskennen, denen dabei zu helfen, zu kommunizieren, sich zu vernetzen, uns zu erzählen, was gerade passiert, was vielleicht spannend ist, und dann die Schnittstelle zu sein zu unserem Management, dass eben sich das dann überlegen kann, okay, ist das in all der Unsicherheit, die wir jetzt haben, das richtige Feld, in das wir investieren wollen.
Okay, ja, spannend. Und viel Verantwortung natürlich auch, ne? Wenn du so der der Weichensteller im Prinzip bist für etwas, was im Zweifel ja auch noch gar nicht abschätzbar ist.
Ja, gut, die Verantwortung, ich habe am Ende nicht entschieden, ob da investiert wird oder nicht. Aber am Ende ist es auch so gewesen, dass zumindest mein Arbeitgeber zu dem Zeitpunkt sich eben entschieden hat, aufgrund der Unsicherheit nicht oder nur wenig zu investieren. Kann man dann die Sinne von Verantwortung auch so interpretieren, dass man nicht unbedingt dann nach dem nächsten Deal strebt mit allen Mitteln, sondern möglichst irgendwie vernünftig das Umfeld darstellt. Und da hat sich ja auch viel von bewahrheitet, nicht? Dass der große Hype um diese Technologien in vielen Feldern ein bisschen verfrüht war. Es geht dann halt alles doch sehr viel langsamer, zum Beispiel bei der CO2-Verpressung, als wir uns das erhofft haben oder als das in vielen verschiedenen Strategiepapieren auf EU-Ebene oder von der Bundesregierung dargestellt war. Das geht halt alles sehr viel langsamer und in dem Feld kann man vielleicht auch sagen, gut, zum Glück haben wir dann noch nicht so viel Geld reingesteckt.
Und das ist so ein bisschen nachzieht. Also es gibt so diesen Hype, wird sozusagen der Markt bereinigt, sondiert und dann wird das wahrscheinlich in den nächsten Jahren dann intensiver, wer weiß.
Bin ich auch gespannt, ja. Leider alles sehr viel langsamer, als wir das noch erhofft haben.
Ja. Und jetzt haben wir also ein bisschen schon deinen Werdegang gehört, was mich ja immer interessiert, als der Max 12 war ungefähr. Was wollte der Max damals machen? Hattest du so einen Wunsch nach einem Beruf, nach einer Aufgabe?
Ach, so ganz klassisch, Jurist, obwohl wir davon mehrere in haushaltsnaher Umgebung hatten, hatte ich eigentlich nie. Vielleicht wollte ich mal General werden. Also ich hatte immer einen Hang zum Militärischen, hatte das vielleicht... Ich war immer bei diesen Paraden der Engländer, Amerikaner, die es noch damals gab, in Berlin dabei und fand das eigentlich immer sehr spannend. Gerade da das bei uns auch nicht besonders in der Familie irgendwie groß unterstützt wurde. Aber ansonsten, ich habe dann einfach nur meinen Wehrdienst gemacht. Einen größeren Traum, einen besonderen Jugendtraum kann ich mir gerade nicht kann ich mich nicht dran erinnern. Nee.
Ja. Okay. Jetzt wissen wir dann, was passiert ist. Also Jura studiert, verschiedenste Stationen, alle überwiegend bei dem einen Arbeitgeber. Und ich zähle jetzt mal die Private Equity Gesellschaft. Ist es ja, glaube ich, dann gewesen zum Schluss. Zähle ich mal mit dazu. Du hast ja gesagt, mit verschiedenen Eigentümer wechseln. Dann hast du was gemacht, was vielleicht nicht ganz typisch ist für deinen Lebenslauf. Du hast ein Buch geschrieben. Wir haben es hier liegen, für alle, die es jetzt nicht sehen. Wir packen es in die Shownotes am Ende rein. Und zwar, das Buch heißt Nuklear und ist ein Thriller. Und da ganz, ganz platt die Frage, erstmal bevor wir gleich über den Inhalt sprechen. Wie kommt man denn dazu, jetzt mit deinem Hintergrund Autor zu werden, ein Buch zu schreiben? Also was hat dich dazu bewegt?
Ja, du hast mich ja gefragt, gerade was mit 12 mein Traum war. Und da ist mir nicht so wirklich eine richtige Antwort eingefallen. Aber das Thema Buch und Buchschreiben, das beschäftigt mich wirklich schon seit vielleicht jetzt der Hälfte meines Lebens, so seit den Studienzeiten. Ich habe immer unglaublich viel gelesen. Gerade Thriller, auch aus so Bereich Sicherheitspolitik, wie diese klassischen Spionage-Thriller von Jean Le Carré, Frederick Forsyth, bis dann Tom Clancy und diese ganzen amerikanischen Autoren. Und das hat mich schon seit sehr lange umgetrieben, das Thema. Sowas müsste es doch eigentlich auch auf Deutsch geben. Vielleicht mit dem deutschen Umfeld. Nicht? Klar, in Deutschland ist es immer nicht so spannend gewesen wie vielleicht in den USA, was die ganzen Geheimagenten dann so Spannendes treiben.
Ja.
Was sich vielleicht nicht so doll eignet für ein Buch. Aber ja, das war, wenn du so willst, mein Lebenstraum immer schon, was aufzuschreiben.
Ja.
Und bei allen anderen Themen und wie das Leben so spielt, nicht Familie, Kinder, Job, so Karriere, Geld, dann tritt so ein Traum ja leicht in den Hintergrund. Mhm. Und jetzt hatte ich so vor 12, 13 Monaten vielleicht zum ersten Mal die Gelegenheit, okay, habe mir selber gesagt, da habe ich vielleicht ein bisschen Kapazitäten frei, weil ich war auch da auf dem Weg, den Arbeitgeber zu wechseln und habe mich dann an dieses Projekt gemacht.
Mhm. Spannend. Und was ich besonders an dem Buch finde und so besonders an der eine Situation, wir haben ja gerade, ich sag mal, politisch herausfordernde Zeiten. Es hat sich vielleicht gerade in der Wahrnehmung so ein bisschen beruhigt, weil es vielleicht auch ein bisschen Normalität geworden ist. Aber mir vor 3, 4 Monaten den Podcast aufgenommen, dann hätte ich gesagt, es passte so ein bisschen wie die Faust aufs Auge. Also und als du es geschrieben hast, war es ja tatsächlich noch nicht so. Das heißt, erzähl doch mal gerne, worum geht es in dem Buch? Also was ist der Inhalt des Buches?
Eigentlich geht es darum, ob wir als Gesellschaft bereit sind, für unsere Werte einzustehen, auch mit Gewalt, ob wir bereit sind, uns zu verteidigen, ob wir wie wehrhaft sind wir als Gesellschaft. Mhm. Als Gesellschaft, das fängt ja beim Einzelnen an, bei der Familie und geht dann, zieht sich dann eben durch jede einzelne Institution. Und die Frage habe ich mir ganz früh angefangen zu stellen. Ich glaube, das war nach so einem Ereignis, den Anschlägen 2001, dann in den USA, dass ich oft im Kopf so den Gedanken durchgespielt habe, das Szenario, wie sieht eigentlich sowas in Deutschland aus? Nicht? Wie würden wir in Deutschland reagieren auf ein großes, schreckliches Ereignis, was von außen oder von innen an uns herangetragen wird? Wie würden wir als Gesellschaft reagieren? Wie stabil sind unsere Institutionen? Und wie stabil sind wir als Staatsbürger, als Menschen, als Familien mit einer größeren Krise umzugehen? Mhm. Das hat mich immer stark beschäftigt. Ich bin ja so eine Art, der hier 74 geboren, nicht wahrscheinlich so Generation Golf, hieß es mal, wie auch immer man das einordnet, aber in Frieden, Freiheit und Wohlstand aufgewachsen. Klar, es gab ein paar Umbrüche, die ich beobachten konnte. Jetzt, also 89 zum Beispiel, natürlich war ich 15, 16, der Fall der Mauer in Berlin oder dann eben 2001 diese Anschläge aufs World Trade Center, das waren vielleicht für uns als Deutsche aus meiner Perspektive eben große Ereignisse, aber immer ging es ja irgendwie aufwärts. Also eine richtige persönliche Bedrohung haben, glaube ich, die wenigsten in unserer Gesellschaft je empfunden. Und ich auch nicht. Und gerade deshalb hat mich dieses Thema vielleicht immer fasziniert. Das ist natürlich für viele Menschen in anderen Regionen der Welt eine unvorstellbar komfortable Situation, in der wir so lange sind, nicht? Egal, wo man hinguckt. Wir sehen das ja täglich und jetzt nicht nur in den letzten Monaten oder Jahren, sondern wenn man aufmerksam hinguckt, kann man das ja immer schon beobachten, nicht? Überall gibt es ständig existenzielle Konflikte. Aber ich wollte das halt mal aus der deutschen Perspektive durchdenken.
Mhm. Und dann hast du das, dann bist du gestartet. Das heißt, kannst du, ohne da zu spoilern, sagen, was so der Kern des Buches ist? Also wenn die Menschen sagen, das interessiert mich. Worum geht's?
Ja, der Kern der Geschichte ist schon ein Ereignis, ein großer Tag X, eine große Serie von Anschlägen, die Deutschland erschüttern, die von außen gesteuert sind und die eben dazu führen, dass unsere politische Landschaft dann in sehr kurzer Zeit nicht mehr so aussieht, wie sie jetzt aussieht. Mhm. Deutschland wird in diesem Buch ein anderes Land. Und die Kette der Ereignisse, die dazu führt, die wird dort in großem Detail und ich hoffe auch mit viel Spannung und Action dem Leser präsentiert. Es ist ein ausgedachtes Szenario, fiktiv. Die handelnden Personen kann man natürlich Verbindung ziehen zu gewissen existierenden Politikern und Menschen und natürlich den Institutionen, unsere Sicherheitsbehörden, die dort handeln. Also mir liegt sehr viel daran, dass das möglichst realistisch rüberkommt. Da habe ich den Schwerpunkt und die Hauptarbeit der Recherche reingestellt, das möglichst realistisch zu machen. Mhm. Im Rahmen meiner Möglichkeiten, muss ich natürlich sagen. Nicht? Ich arbeite nicht bei einer dieser Institutionen, die dort dargestellt werden. Aber ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viel eigentlich an Informationen verfügbar ist heutzutage. Mhm. Und ich glaube, mit guter Recherchearbeit kann man da schon sehr viel rauslesen und vielleicht in einer neuen Form zusammenstellen, die vielleicht ja, dem einen oder anderen Leser schon noch was Neues bietet. Mhm. Auch vielleicht Informationen, Zusammenhänge klar macht oder zumindest den Leser vielleicht dazu bringt, darüber nachzudenken, wie stabil wir eigentlich als Gesellschaft, als Staat sind und was jeder Einzelne vielleicht auch dazu beitragen kann oder könnte.
Dass es so bleibt.
Dass es so bleibt, absolut, ja.
Jetzt war es ja für dich, ich verstehe, du hast den Traum gehabt. Es ist ja trotzdem ein ziemlicher Break zu dem Leben, was du vorhattest. Du bist viel gereist, du bist viel rumgekommen. Jetzt hast du gesagt, du hast dann Kapazitäten. Wie lange hast du an dem Buch geschrieben?
Ja, also die reine Schreibarbeit. Sagen wir mal so, ich habe ein Jahr am Buch gearbeitet. Teilweise, ich habe angefangen zu schreiben. Es ist ja auch, für mich war das ja auch so ein persönliches Experiment, nicht? Wie funktioniert sowas überhaupt? Wie lang muss sowas überhaupt sein? Muss das jetzt irgendwie 400 Seiten oder 800 Seiten sein, um die Geschichte gut zu erzählen oder um ernst genommen zu werden als Buch? Also ich habe natürlich auch Jahre davor immer schon recherchiert und mal was aufgeschrieben, aber so die richtige Detailarbeit, die Story ausgearbeitet, die verschiedenen Handlungsstränge, die Figuren und dann ins Schreiben zu kommen, ja, wirklich sich auch jeden Tag hinzusetzen und vielleicht, ich habe das immer in Wörtern sozusagen abgearbeitet, habe mir immer vorgenommen, mindestens 300 Wörter am Tag, nicht? An guten Tagen hatte ich vielleicht mal 1000 Wörter geschrieben. Und das dann auch vielleicht in einer Qualität, die mich dann persönlich zufriedengestellt hat. Ich würde mal sagen, ja, das waren schon so 10 bis 12 Monate, wo ich viel gemacht habe.
Und wie macht man das? Also wenn ich jetzt überlege, ich schreibe Geschichten, manchmal bereite ich mich auch irgendwie Vorträge vor, halte Vorträge, so die gehen dann, wenn es lang ist, 1,5 Stunden. Aber ich habe ein Thema, das ist sehr konkret, ich bewege mich permanent in diesem Themenfeld. Das heißt, es ist für mich relativ einfach, mit einer gewissen Routine mich darauf vorzubereiten. Jetzt sagst du schreibst zum ersten Mal ein Buch, hast keine Autorenschule besucht, bist kein Journalist. Das heißt, wie schaffst du das? Wie hast du es geschafft, dich so zu strukturieren, dass da am Ende was bei rauskommt, was ja auch angenehm und spannend zu lesen ist? Also dieser Prozess dahin, wie stelle ich mir das vor?
Na gut, also wie man das macht, weiß ich ehrlich gesagt
nicht.
Ich kann ja nicht nur beschreiben, wie ich das gemacht habe. Vielleicht war ich dann doch nochmal dankbar über meine juristische Ausbildung. Also da schreibt man doch sehr viel. Ich habe immer gern und viel geschrieben. Und das sozusagen das Schreiben an sich, auch die sozusagen die Klarheit der Sprache, das war... Also da glaube ich, dass ich das auf jeden Fall, das konnte ich. Aber
Sind Juristen ja nicht dafür bekannt,
spannende
und emotional.
Nee, leider nicht, oder? ja, da sieht man, was so für Vorurteile alle im Raum sind. Nein, was mir geholfen hat, ich bin ein Excel-Liebhaber. Vielleicht jetzt weiß ich nicht, kommt vielleicht auch öfter vor bei Juristen, aber ich habe mir wirklich, nachdem ich die einzelnen Handlungsstränge mir durchdacht habe, bei langen Spaziergängen und dann auch grob aufgeschrieben hat. Also das Buch hatte ungefähr 10 Handlungsstränge und ich habe jeden Handlungsstrang auf so einer 1-2 DIN A4 Seiten kurz zusammengefasst, nicht als ersten Schritt. Aber dann habe ich wirklich in einer Excel-Tabelle fast jede einzelne Seite oder jede Szene, ich habe immer in Szenen gedacht, wie beim Theaterstück, die habe ich mir eigentlich untereinander geschrieben und hatte dann eine lange Reihe von Szenen. Insgesamt sind das dann, keine Ahnung, vielleicht 250 Szenen, die ich untereinander hatte und auf die ich immer wieder zurückgreifen konnte in dieser Tabelle und mir überlegt habe, passen die so zusammen, passen die von der Abfolge, passen die zeitlich, wie kann man die mischen, wie gut sind die aufeinander abgestimmt, wo begegnen sich Figuren zum ersten Mal, nicht, um auch da die entsprechende Logik immer dabei zu haben. Das war sozusagen meine Bibel, diese Tabelle, an der ich dann auch sehr systematisch versuchen konnte, diese Szenen runterzuschreiben. Mhm. Und immer, wenn ich mal in Stocken kam, konnte ich dann sagen, okay, jetzt gehe ich mal irgendwie 40 Zeilen tiefer und nehme mir eine andere Szene vor.
Ja, okay.
Und so hat sich das dann langsam nach und nach gefüllt. Also das war jetzt meine Systematik. Es gibt wahrscheinlich hunderte.
Aber hast du die selbst ausgedacht oder gibt's da, weiß nicht, wo du sagst.
Nee, das habe ich
mir. Google mal, wie man ein Buch schreibt. Und
dann nee, das habe ich mir selbst ausgedacht. Also okay, das war eine Methode, die, ja, mit der habe ich ein bisschen rumexperimentiert. Und ich glaube, so die ersten, ja, 10, 20 Seiten waren teilweise schon sehr hart, als dann irgendwie dieses weiße Blatt Papier vor mir, aber als ich das dann so langsam gefüllt hat, wurde es eigentlich immer besser.
Und das weiße Blatt Papier hast du mit Hand beschrieben oder am Computer?
Nee, immer am Computer. Ja, okay. Also das ist noch so aus Jobzeiten.
Ja.
Ich dachte mir immer, ja, jeder schafft es, eine lange E-Mail zu schreiben mit 300 Wörtern, dann werde ich das wohl auch am Tag schaffen.
Ja,
ja, auch wenn das jetzt teilweise sozusagen berufsbegleitend ist, werde ich es ja wohl auch noch schaffen, 300 Wörter zu schreiben und meine Geschichte zu erzählen und am Tag ein bisschen weiterzukommen.
Und hast du dir dann fixe Zeiten gesetzt oder ist das dann, wenn es kam, kam es?
Ja, ich habe schon relativ, später Nachmittag, Abend, so ein bisschen da, wo ich auch immer gerne Sport mache zum Beispiel und dann auch beim Laufen immer kommen mir immer gute Gedanken, habe ich oft auch danach einfach was runtergeschrieben.
Ja.
Ja, und so ist das langsam, ist da halt diese Geschichte draus entstanden und ich habe einen guten Lektor gefunden zum Glück in Heidelberg, einen ganz tollen Menschen, der mich dann auch über 6 Wochen begleitet hat, das wirklich ja zu sprachlich nochmal zu verfeinern. Der hat mir sehr viel geholfen, die Handlungsstränge vernünftig miteinander zu verknüpfen, ein paar Figuren rauszunehmen. Es gab ein paar Logikthemen, wo er meinte, das passt jetzt nicht zusammen. Also der hat da wirklich super gründlich gearbeitet und mir extrem geholfen. Da war ich sehr, sehr dankbar, den gefunden zu haben. Ich hatte mehrere Lektoren angesprochen. So als Neuautor muss man sich manchmal so ein bisschen auch, man zahlt die natürlich, aber man muss sich auch ein bisschen bei denen bewerben, dass sie überhaupt Lust haben, für einen zu arbeiten. Und hatte ich zum Beispiel eine, die meinte, also ich habe ihr meinen ersten Text geschickt und die meinte, Max oder Herr Wülfing, man merkt, Sie haben noch nie ein Buch geschrieben. Nicht? Dachte ich auch, ja. Deshalb suche ich ja um Hilfe.
Ja, genau.
Und naja, aber so ist entstanden und dann irgendwann war es halt dann fertig.
Ja, jetzt halte ich das Buch hier in der Hand. Ist ein gebundenes Buch. Ich bin da klassisch. Ich habe es natürlich direkt, als es rausgekommen ist, auf dich ja darum gebeten.
Danke dafür, Daniel. Jeder Verkauf zählt.
Ja, du darfst gleich noch ein bisschen Werbung machen, wo man das Buch kriegt. Wie kriegst du es hin, dass jetzt hier und insbesondere im Hinblick auf unseren Podcast, jetzt sind wir ja, wie die meisten wissen, kein Literaturpodcast, sondern ein Wirtschaftspodcast. Und wie hast du es geschafft, dass jetzt dieses Buch hier gebunden ist? Ich habe es online gekauft. Wie sich das gehört, hätte ich fast gesagt. Nein, ich weiß, es ist auch total schön, Bücher in Buchhandlungen zu kaufen, aber ich habe es mir tatsächlich online bestellt, auf der vermutlich bekanntesten Plattform, die mal nur mit Büchern begonnen hat. Aber wie funktioniert das denn? Also wie funktioniert dein Marketing? Machst du das? Macht der Verlag das? Wie kriegst du das an den Start?
Ja, also ich meine, das ist kein großes Geheimnis und eigentlich auch keine große Kunst. Nicht jeder, es ist ja in Anführungsstrichen Selbstverlag erschienen, BOD in Hamburg, inzwischen ja eben ein großer, ein riesiger Selbstverlag. Nicht jeder, das in die Form zu kriegen, nicht mit wenn man das als lektorierten Text hat, das ist jetzt vom, also so drucktechnisch und von dem ganzen, von den ganzen Vorbereitungen, das ist eben ganz qualitativ hochwertige Arbeit, die dort machen. Und dann ist das sozusagen mit einer ISBN-Nummer überall in Deutschland erhältlich. Nicht? Mhm. Es ist halt nicht so wie bei einem in Anführungsstrichen klassischen Publikumsverlag, dass die dann Pressearbeit, Marketing übernehmen und dann eben auch schaffen, dass das eben durch die Bank in allen Buchhandlungen in Deutschland dann erhältlich ist. Nicht? Also da ist man natürlich als Neuautor, da muss man selber ran. Und das ist die Arbeit, die danach losgegangen ist, ja, Marketing und eben versuchen, dass das Buch nicht nur geschrieben zu haben, sondern dann auch zu verkaufen. Pressearbeit, nicht versuchen, es gibt ja unglaublich viele Blogger im Literaturbereich, versuchen Blogger davon zu begeistern, dass die ein bisschen davon erzählen, Werbung in Online-Kanälen zu schalten. Ich hatte eine Leserunde bei Lovey Books, also der größte deutsche Online-Buchclub, veranstaltet. Da haben sich dann viele darauf beworben, das zu lesen und dann dadurch kommen Rezensionen zustande. Viele, die dann über die Käufe bei Amazon Rezensionen schreiben. Und da bin ich noch mittendrin. Also ich versuche mich langsam zu steigern. Mein nächstes Ziel ist, also vierstellig zu werden im Bereich Verkauf an Zahlen. Nicht? Erstmal war ich froh, dass erstmal, als die ersten 100 sagen wegverkauft waren. Wahrscheinlich waren davon 80% Freunde, Familie und Bekannte. Nicht? Mhm. Wahrscheinlich hat meine Frau davon 90 gekauft, um mich zu motivieren. Ich weiß es nicht. Ja. Nein, aber diese Zahlen, ich kann die ja täglich verfolgen auf der Verlagswebsite. Die versuche ich natürlich langsam nach oben zu treiben. Mhm. Und da ja, kommt dann so ein bisschen der betriebswirtschaftliche Ehrgeiz noch aus dem Vertrieb. Das macht auch ein bisschen Spaß.
Ja. Und hast du ein Ziel, wo du sagst, ich hätte gerne so und so viele Bücher, die ich verkaufe?
Da bin ich jetzt vorsichtig, da was zu formulieren. Ich meine, natürlich träume ich von ein paar tausend verkauften Büchern, nicht, aber das, wovon ich eigentlich mehr träume, sind Presseartikel. Also das macht mir wahnsinnig Spaß. Ich hatte neulich meinen ersten Artikel in der NRZ und ein kleines Interview und da bin ich dran, dass das da noch weitergeht und die Schwellen in so größeren deutschen Tageszeitungen ranzukommen als Autor, der im Selbstverlag publiziert, sind schon sehr, sehr hoch. Mhm. Aber da bin ich dran und ich denke, es ist so ein aktuelles Thema und ich habe mich sehr gefreut über viele Blog-Rezensionen, die eben das vielleicht auch erkannt haben, nicht, dass das wirklich ein Szenario schildert, womit sich viel mehr Menschen in Deutschland beschäftigen sollten und nicht nur vielleicht die Profis in den Sicherheitsbehörden. Ich glaube, am Ende betrifft uns das alle oder wird uns in der einen oder anderen Form beschäftigen. Und ich will keine Angst machen mit dem Buch. Ich will unterhalten. Mhm. Aber ich denke schon, dass das auch ein kleiner ja, Antrieb ist für mich, da diese Marketingarbeit zu machen. Mhm. Also Geld werde ich damit nicht mehr verdienen. Nicht? Das ist nicht so ein bisschen, vielleicht mit dem zweiten Buch dann, wenn man ein bisschen bekannter ist, dass ich auch ein echter, in Anführungsstrichen, Großpublikumsverlag dann für ein Folgeband interessiert, wenn sich das hier vielleicht ein paar tausendmal verkauft hat.
Ja.
Aber mit dem Buch geht es eher so ein bisschen darum, erstmal einen gewissen Bekanntheitsgrad eventuell zu erreichen und das Thema voranzubringen.
Spannend. Und du hast mir die Frage vorweggenommen. Also du hast gerade gesagt, so, man wird nicht damit reich, weil das ist so ein Bild. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe ja auch keine Erfahrung in diesen Bereichen. Also du hast es ja gerade schon gesagt, ich weiß nicht, ob du über Zahlen sprechen möchtest, aber wirtschaftlich ist das nicht, das zu tun. Also es ist eine Erfüllung eines Lebenstraums vielleicht gewesen, in der Hoffnung, dass du das hinausbauen kannst, dass du damit den ersten Schritt legst, aber wirtschaftlich, also es klingt so, als würdest du bald wieder anfangen zu arbeiten, oder?
Ja, absolut. Ich werde wieder arbeiten. Ich fange jetzt im September was Neues an, im Bereich kritische Infrastrukturen in Deutschland, auch ein Thema, was in dem Buch adressiert wird. Deshalb, es ist jetzt auch nicht meine neue Vollzeitbeschäftigung, aber ich denke schon, dass man auch sagen, dass ich auch in der Lage sein werde, noch als nebenberuflich. Mein Ziel vielleicht, schafft man es alle 2 Jahre, eine neue Geschichte vielleicht in den Markt zu bringen. Das wäre so ein bisschen mein Traum, muss ich mal mit meinem neuen Arbeitgeber abstimmen, wie weit das möglich ist. Nein, aber wenn zur Frage, lohnt sich das? Es lohnt sich vielleicht, wenn man das so als Start-up betrachtet, nicht? Sagt, Geschäftsmodell, man macht das über 10 Jahre, 6 bis 8 Bücher in der Zeit und schafft dann eben über die gewonnene Bekanntheit dann vielleicht Gewinn zu erzielen mit den Geschichten, die dann am Ende kommen. Und wenn man dann sogar auch die Arbeitszeit mit einrechnet, freue ich mich nicht über eine schwarze Null bei vielleicht 2.000-3.000 verkauften Exemplaren,
ja.
Also ohne meine Arbeitszeit
anzurechnen. Genau, das ist die Arbeitszeit nicht bezahlt. Ja.
Genau, also das ist ja. So. Aber es ist ja, es hat auch schon bei allen Anstrengungen hat eben schon wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Ja.
Ist wie ein Hobby, wie ein Hobby halt, was einfach auch unglaublich befriedigend natürlich ist, so ein Ding in der Hand zu halten.
Ja.
Und daher habe ich noch keine ich habe keinen Businessplan und ich habe jetzt keine, ich stelle das vielleicht mal dann natürlich für die Steuererklärung zusammen, aber das, so interessant ist das jetzt am Ende auch nicht, ob man damit, also wie viel ich jetzt mit dem Buch verdiene oder auch nicht.
Ja, okay, ja, verstehe ich. jetzt hast du es ja eben gesagt, worum es im Kern in dem Buch geht, dass es natürlich um eine gewisse Wehrhaftigkeit der Gesellschaft geht. Und du hast auch gerade gesagt, was du als nächstes vorhast. Also du gehst in ein Unternehmen, das steht schon fest, das sich im Bereich der kritischen Infrastruktur bewegt sozusagen. Willst du uns verraten, was du dort machen wirst künftig? Also wie, damit wir so ein rundes Bild kriegen von der Entwicklung, Jurist, Vertrieb, Acquisition.
Es wird wieder um Geschäftsentwicklung gehen im Bereich von vielleicht der zukünftigen Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland, auch der Infrastruktur für der CO2-Pipelines oder das CO2-Pipelines-Netz, das geplant ist. In der Richtung werde ich unterwegs sein.
Ja, das heißt, wir bleiben bei Zukunftsthemen sozusagen. Das heißt, du hast dich dieser Art der Arbeit sozusagen geschrieben.
Absolut, das finde ich spannend. Wie sieht das aus hier in Themen, die in 15, 20 Jahren, ich meine auch der Klimawandel ist ja medial ein bisschen in den Hintergrund gerückt und das Thema wird uns aber nicht loslassen. Daher bin ich immer noch voll dabei zu denken, wir müssen als Gesellschaft daran arbeiten, zu dekarbonisieren. Nicht auch, wenn wir hier natürlich das immer kleiner werdende Deutschland sind, mit immer weniger globalem Einfluss und Footprint, aber es bleibt uns ja nichts anderes übrig, nicht? Wir müssen das tun, was wir tun können, und daher nicht, auch wenn das Ziel 2045 vielleicht bald verschoben wird, nicht nochmal 5 Jahre nach hinten oder nochmal 10 Jahre nach hinten, müssen wir uns darum kümmern, und auch vielleicht in gewisser Weise können wir hoffentlich Vorbild sein, dass es unsere Industrie doch noch schafft, in einzelnen Bereichen zumindest da Vorreiter zu sein bei der Dekarbonisierung, und da will ich einen kleinen Beitrag leisten.
Ich glaube, also ich habe, das war ganz spannend, ich war vor einigen Wochen auf einer Konferenz, und ich habe, und ganz, ganz passend eigentlich zu deinen Themen, zwei Vorträge mir anhören dürfen. Zum einen, es gab so eine, es gibt bei dem Veranstalter dieser Reihe eine menschliche Bibliothek. Und die machen das so, dass man mit Menschen in Kontakt kommt, über die man in der Regel spricht, aber nicht mit denen man spricht. Er hatte in vorigen Formaten war das so, dass da zum Beispiel Transpersonen mal da waren und man konnte mit denen sprechen. Und warum sage ich konnte? Ganz oft wird über diese Menschen gesprochen, also spricht nicht mit denen. Und dann gewinnt man natürlich ganz neue Eindrücke, wenn man mal nicht immer nur aus dritter Hand sozusagen Sachen hört, sondern von einem Menschen. Und das kennen wir ja, wenn man Menschen gegenüber sitzt, hat man plötzlich ganz andere Empathien, als wenn man nur über die spricht. Und in diesem Teil der menschlichen Bibliothek war jemand aus der Geschäftsleitung von einem Rüstungskonzern. Und das passt so schön zu dem Thema, was du jetzt hier mit dem Buch hast, zumindest über Ecken, weil er ist gestartet mit der Frage, und ob ich das jetzt teile oder nicht, das möchte ich mal komplett außen vor lassen, aber mit der Frage, ob wir glauben, dass wir den Sommer 26 bei uns so entspannt verbringen in Europa, wie das dieses Jahr der Fall ist, auf einer Skala von 1 bis 10, oder dass es bedroht ist. Und 1 ist, nein, es ist nicht bedroht, und 10 ist, ja, es ist sehr bedroht. Und alle waren irgendwo bei 5 oder 6, und er, der in diesem Bereich tätig ist, war bei 8. Und das war total interessant, und was es auch mit den Menschen gemacht hat. Du hast eben gesagt, so wehrhafte Gesellschaft, und ich habe gemerkt, und mich eingeschlossen, ist ein sehr, sehr unangenehmes Thema, natürlich, weil du plötzlich über existenzielle Themen und existenzielle Nöte sprichst. Auf der anderen Seite habe ich festgestellt, wie viele, und auch das, ich meine das nicht wertend, bewusst die Augen verschließen und sagen, naja, aber ich will nicht, dass es so ist. Und wenn wir nur genug daran glauben, dass alles gut wird, dann wird doch alles gut. Und ehrlicherweise bin ich auch ein super optimistischer Mensch, aber ich denke, naja, man muss ja nicht, ich mache es jetzt mal ganz platt und vielleicht schon blöd, man muss ja nicht die Panzer an die Grenze stellen, aber es wäre gut, wenn man sie an die Grenze stellen könnte, wenn es soweit ist. Und das ist so, das finde ich so schön, weil du das eben auch gesagt hast, wenn man sich mal ehrlich hinterfragt, und es geht ja los bei Vorräten, also, und ich nehme meine Situation da sehr gerne mit rein, ich glaube nicht, dass wir 2 Wochen überleben würden. Und wir müssen ja nicht über Krieg reden, es kann einfach, keine Ahnung, die Versorgung zusammenbrechen, weil irgendein Wasserrohr oder eine Stromleitung oder was auch immer gebrochen ist, was auch immer. Also während der Corona mussten wir auf Klopapier verzichten, weil die Leute wahnsinnig geworden sind und es gab keinen
wirklichen Grund. Ja, das hat ja schon fast zum Zusammenbruch geführt, ja.
Und das ist,
Wir hatten neulich auch vor ein paar Tagen war ein Freund von mir da und zum Abendessen und meinte plötzlich so, was macht ihr eigentlich? Habt ihr irgendwie schon überlegt, was ihr eigentlich so macht, wenn jetzt ein Krieg ausbricht? Ja, wo kommen die Kinder hin? Irgendwie würdet ihr, was würdet ihr da machen? Und meine Frau hat ihn ganz schockiert angeguckt. Und ich habe natürlich nur gesagt, du hast natürlich schon mein Buch gelesen, hoffentlich. Nicht? Das ist ich finde das ein Thema, das dringt langsam ins Bewusstsein unserer Gesellschaft vor. Und bei all dem Schrecken ist das auch wichtig und gut so. Man wird schnell eingelullt durch den Gedanken, es ist alles unter Kontrolle. Ja? Die Regierung hat das im Griff. Wir haben so viele Institutionen, es gibt EU, USA, die werden da schon irgendwie alles hinkriegen. es wird ja ganz oft dieses Szenario diskutiert, nicht 2028, 2029, ist Russland wieder stark genug, um dann die NATO zu testen im Baltikum, in der Ostsee, in Polen. Und das finde ich, also diesen Gedanken, das jetzt so 3-4 Jahre eben in die Zukunft zu schieben, der in sehr vielen Mitteilungen, auch offiziellen Mitteilungen, nicht der Sicherheitsbehörden und so in Deutschland oder auch jetzt vom Bundesnachrichtendienst kommen ja solche, so in der Öffentlichkeitsarbeit mehr und mehr, solche Aussagen mit diesem Zeithorizont, das finde ich eben das ist vielleicht zu kurzfristig gedacht. Ich glaube, dass viele Ereignisse kommen, also große, schwierige Ereignisse kündigen sich meistens nicht so lange an. Und da kann es vielleicht eine Überraschung geben, auf die keiner von uns hofft, aber für die wir uns mental im Kopf einstellen müssten, dass sowas passieren kann. Und daher... Ich meine, so ein Szenario beschreibe ich genau deshalb, vielleicht auch um meine eigenen Ängste in dem Bereich zu beschreiben oder mich damit selbst zu konfrontieren. Wie könnte sowas was ablaufen? Was passiert dann? Und daher, das ist ein, ich glaube, so Verteidigungswille, Wehrhaftigkeit, Resilienz, das beginnt eben im Kopf. Und da kann jeder von uns dran arbeiten.
Ich habe auch das Gefühl, dass so ein bisschen typisch deutsch ist, dass man das nicht sehen will. Und ich glaube, ich hoffe nicht, ich sage was Falsches, aber dann werde ich es korrigieren. Im Nachhinein, ich glaube, in Schweden gibt es ein Pamphlet, was jeder Haushalt, jeder Schüler etc. mitbekommt. Da geht es darum, um Umgang mit Krieg und Krise.
Ja.
Und wir können ja auch dieses Kriegsthema ausblenden. Es geht eigentlich um den Umgang mit Krisen. Und das müsste ja eigentlich ein Bestandteil sein, weil auf welchem Grund auch immer kann das ja passieren. Und ich glaube, bei Krieg müssen wir gar nicht mehr daran denken, dass es unbedingt eine Truppe ist, die hier einmarschiert, sondern es geht ja auch um Cyberbedrohung, um dieses ganze Thema der hybriden Kriegsführung. Ich glaube, das ist auch, oder nicht, ich glaube, sondern das ist auch Teil deines Buches.
Genau.
Deshalb will ich da gar nicht zu viel sagen, aber eine Resilienz zu schaffen, ein Bewusstsein zu schaffen, um in der Situation dann damit vielleicht auch ein Stück weit entspannter umzugehen. Ich meine, wenn ich früher in der Schule war, gab es auch 1-2 Mal im Jahr eine Brandschutzübung. Das heißt, man ist rausgelaufen, ja, es war Routine, aber du wusstest, was du zu tun hast. Und wenn du etwas trainierst, dann weißt du im Ernstfall, was zu tun ist. Wenn du es nicht trainierst, weißt du halt auch nicht, was zu tun ist. Und das steigert das Chaos natürlich ins Unendliche.
Ja, und wir müssen ja auch nicht alles neu erfinden hier in Deutschland. Das dauert immer dann ganz lange. Und das ist vielleicht auch ein bisschen typisch deutsch, dass wir das dann alles selber machen müssen. Absolut, wir können ganz viel lernen von Skandinavien, von den Finnen. Die damit vielleicht eher schon sehr viel mehr Erfahrung haben und auch so im Umgang in der Gesellschaft. In allen Lebensbereichen, für die ist das viel selbstverständlicher, dass es eben dazu gehört, sich zu wappnen für Krisen.
Ja, und die haben natürlich auch eine direkte Verbindung. Jetzt sind wir, also insbesondere ich, aber auch der Podcast, jetzt sind wir keine Schwarzmaler, und dann möchte ich den zweiten Punkt aufgreifen. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass da was passieren muss zum Thema Bewusstsein. Vielleicht kann dein Buch ein anders sein, dass die Leute sich damit beschäftigen, ohne in Panik zu verfallen. Und der zweite Teil, den ich eben erwähnt hatte, und das geht auch auf dieses Thema der Dekarbonisierung ein, dass ich einen Vortrag zuhören durfte von Professor Dr. Christian Stöcker. Da ging es so ein bisschen um die mediale Wahrnehmung von Energie im Allgemeinen. Und dass wir in Deutschland vielleicht gar nicht so gut informiert sind oder so die Dinge wiedergespiegelt kriegen, wie sie tatsächlich sind. Und das fand ich ganz beeindruckend. Es ging in dem konkreten Fall, und ich glaube, da kann auch jeder was in dem Kontext mit anfassen, oder ich denke, dass vielleicht jeder im Kontext damit was anfangen kann, ging es um den Ausbau der Energie auf der Welt. Und jetzt spricht man in Deutschland ganz oft von Renaissance der Kernkraftwerke und diesem und jenem. Und ich habe es in einem Podcast vom Siemens-Vorstand mal gehört, und der Professor Dr. Christian Stöcker hat das auch wiederholt. Ist einfach eine nicht wirtschaftliche Energie, Und dass auf der Welt knapp 90% der zugebauten Energie erneuerbare Energien sind. Dass Kernkraftwerke etc. kaum eine Rolle spielen, sondern ganz viel Windkraft, ganz viel Solar, was ja wieder zum Thema der Dekarbonisierung passt. Und du siehst, es passiert unfassbar viel auf der Welt, gerade auch außerhalb von Deutschland. Und wir sind gut da drin, uns an so Dingen festzuhalten, die Dinge schlecht zu machen. Und die anderen machen einfach. Und die rennen einfach los. Und da gibt es ja Statistiken aus Pakistan, Afrika. Haben wir Statistiken gesehen. Es ist Wahnsinn, wie die sich in diesen Bereichen entwickeln. Und wir sitzen hier und sagen, ja, so ein bisschen, wie man früher gesagt hat, das mit dem Internet wird sich nicht durchsetzen. Und es ist völlig klar, dass das passieren wird. Die Chinesen sind da total gut. Und es ist völlig klar, dass das gut ist. Und wenn wir jetzt mal vom Thema, jetzt kann man sagen, okay, mir ist das Klima egal. Also für uns beide wahrscheinlich nicht nachvollziehbar, aber ich glaube, die Welt sollte niemandem egal sein. Aber das ist auch, was es auch an Unabhängigkeit bedeutet. Wenn ich nicht auf Gaslieferung, Öllieferung etc. angewiesen bin, wie viel autarker ich bin. Und das finde ich auch in diesem Kontext wichtig, dass man sieht, es geht, wenn wir uns nur vernünftig informieren, wenn wir nicht nur bei den schlechten Dingen sind, weil Thema PV, ich meine, wo ist es entstanden? Das waren die Deutschen, die das quasi marktfähig gemacht haben und dann dummerweise verloren haben an die Chinesen im Blick. Und da glaube ich, gibt es noch ganz viele Themen, die du auch eben beschrieben hast, wo wir das ganze Know-how in Deutschland haben und tunlichst vermeiden sollten, dass das nochmal passiert. Und das kann uns, glaube ich, so ein bisschen Mut machen auch.
Absolut. Ich bin auch im Grunde Optimist und will das auch bleiben. Es gibt so viel positive Entwicklung. Es gibt ja dieses Buch Factfulness, wo das auch so schön beschrieben wird, was eigentlich alles besser geworden ist in den letzten 30, 40 Jahren. Das tut auch immer gut, da mal reinzugucken. Nicht, wenn man gerade schlecht drauf ist und wieder irgendwie sich durch negative Pressemeldungen da gelesen hat, stundenlang. Ja, absolut. Ich glaube, es ist alles da an Technologie, an Wissen, auch an den Menschen, um das um da rauszukommen. Und dass es gut wird. Wir sind ja zum Glück auch nicht da alleine als Deutsche, sondern ja, viele Länder um uns herum in Europa, die hoffentlich da mitgehen. Nein, ich bin auch Optimist, Daniel, und das sollten wir alle bleiben.
Ja, das finde ich gut. Und Max, zum Abschluss unseres Podcasts, und dann kannst du deinen Optimismus unterstreichen. Du bist natürlich, du sagst das, was du sagen möchtest, aber was würdest du dir wünschen für die nächsten 5 Jahre, wenn du etwas malen könntest in diesem Kontext? Was wäre dein Wunsch? Vielleicht auf der einen Seite für die Wirtschaft und auf der anderen Seite für die Resilienz in der Krise? Diese zwei konkreten Fragen dir.
Ja gut, wirtschaftlich ist meine seit 10, 20 Jahren nicht schwindende Hoffnung, dass wir uns wieder befreien aus den Fesseln der Bürokratie, der Langsamkeit, dass wir dass sich wieder Energie und Tatkraft durchsetzt in Deutschland mit einer entsprechenden Geschwindigkeit, dass wir wirklich es schaffen, wieder zu wachsen in die richtige Richtung. Ich meine, politisch ist natürlich das Thema nicht Extremismus, links und rechts, Menschen, Parteien, die unsere Gesellschaft verändern wollen und nicht mehr das sozusagen, was wir hier kennen, unsere demokratische Gesellschaft, die eben was anderes wollen und was wollen, was ich für wesentlich schlechter halte. Und vielleicht auch ein Umfeld schaffen, in dem wir überhaupt nicht mehr in der Lage sein werden, Wohlstand und Sicherheit zu garantieren. Da hoffe ich, dass die Deutschen, sagen die große Mehrheit der Wähler und der Parteien zur Vernunft kommen und sich da auf einen guten Weg einigen.
Okay, und hast du quasi jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen? Das heißt, ja, auf der einen Seite das Wirtschaftliche, auf der anderen Seite das Politische, wo du das doch sagst, damit schaffen wir eine größere Resilienz, wenn wir das schaffen? Oder sagst du auch in Bezug auf dein Buch, hast du irgendwie noch so konkrete Wünsche? die wir umsetzen, um so eine gewisse gesellschaftliche Wehrhaftigkeit zu erreichen. Ich meine, tun wir, indem wir die politische Mitte stabilisieren.
Also ich glaube, ein ganz wichtiges Element, um wirklich gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, wehrhaft zu sein und vor allem auch was für zum Beispiel Integration zu tun, nicht? Wenn man denkt, wie viele sagen neue, vor allem junge Mitbürger wir haben und haben werden, nicht, dass ich schon eine Gefahr sehe, dass sich so in Deutschland getrennte Lebensbereiche entwickeln, denke ich dann schon, dass die Wehrpflicht oder eine Art soziales Gemeinschaftsjahr, wie auch immer das dann genau ausgestaltet sein wird, dass das ganz viel in die richtige Richtung bewegen könnte. Das wäre sozusagen ein Leuchtturmprojekt, die Wirtschaft hat ja oft so Angst nicht vor so einem Pflicht hier und sagt, oh, da verlieren wir Arbeitskräfte. Ich glaube auch, da müsste die Wirtschaft ganz klar Positionen beziehen und sagen, nein, wir unterstützen das, weil wir glauben, dass das für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und unsere Resilienz extrem wichtig ist.
Max, ich danke dir sehr für deinen Besuch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Wie versprochen, packen wir in die Shownotes Quellen, wo es das Buch zu kaufen gibt. Und ja, vielen Dank, dass du da warst. Und ich hoffe, dass du vielleicht in einiger Zeit wieder hier sitzen wirst und, wenn du möchtest, mit deinem zweiten Buch.
Absolut, das ist mein großer Traum. Daniel, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht.
Danke, bis bald.
Vielen Dank fürs Zuhören und seid auch bei unserer nächsten Podcast-Ausgabe dabei, wenn es wieder heißt Aus dem Mittelstand für den Mittelstand. Mehr über das Mittelstandswerk und zum Thema Unternehmensentwicklung findet ihr unter www.mittelstands-werk.com.